Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, heute hier bei euch zu sein und wieder gemeinsam mit euch in das zweite Buch Mose hineinzuschauen. Und ich möchte mit einer Einleitung anfangen aus dem Jahr 2017 bei uns zu Hause. Wir waren am Renovieren und ich weiß, an diesem Abend versprach ich meiner Frau, ich würde noch das Treppenhaus fertig verputzen am Telefon. Und während ich dabei war, merkte ich, ich hätte diese Aussage nicht treffen sollen, weil ich dafür nicht stark genug war an diesem Abend. Aber von meinem Ego getrieben und meiner schlechten Laune machte ich dann also weiter, weil ich darf ja nicht mein Wort brechen und so nach Hause kommen. Also musste ich dieses Treppenhaus fertig verputzen und dann an diesem Abend klingelt es auf einmal. Und ich dachte mir, das ist bestimmt einer meiner Freunde, der Mitleid mit mir hat und mir helfen will, aber ich wurde enttäuscht. Es war keiner meiner Freunde, sondern ein paar freche Kindergesichter, die mir entgegenjubelten. Süßes, sonst gibt's Saures. So soll auch diese Predigt heute heißen, weil sie eine gute Überleitung ist. Süßes, sonst gibt's Saures, ist etwas, das eigentlich aus unserem Herzen kommt. Haben sich nicht die Kinder für Halloween ausgedacht, sondern eigentlich ist das etwas, das tief, tief in unserem Herzen verankert ist. Und das will uns Gott heute durch diesen Absatz zeigen. Ich war dann unter Schock, gab ihm tatsächlich etwas Süßigkeiten und ließ sie ziehen. Wir haben heute einen Bibeltext vor uns in diesem zweiten Buch Mose, der uns so stark mit unserem eigenen Herzen konfrontiert. Während wir zwar einige tausend Jahre zurückreisen in die Geschichte vom Volk Israel in Ägypten selbst, baut dieser Text, den wir heute vor uns haben, unübersehbar eine Brücke in unser Herz hinein und möchte dort etwas aufdecken, möchte uns dort etwas zeigen. Ich hoffe, dass wir dieses Lied gerade wirklich von Herzen singen konnten. Sprich, o Herr. Und so wie auch in den letzten Predigten im zweiten Buch Mose, wollen wir uns heute an diesem Text entlanghangeln in Kapitel 5 und sehen, was er uns offenbart. Zuletzt haben wir gesehen in diesem Buch, dass Gottes Volk die Worte von Mose und Aaron hört und die Zeichen sehen, die Gott Mose anvertraut hat. Und als sie das sehen, dann neigen sie sich und sie beten Gott an. Sie reagieren im Glauben und in Anbetung. Gott hat uns erhört, Gott hat uns gesehen. Gott möchte diesen Weg mit uns gehen. Gott ist ein Gott der Rettung und er nimmt sich unserer an und sie freuen sich. Und sie beten Gott dafür an, einheitlich, die ganze Gemeinde Israel. Und sie haben es noch nicht erlebt. Diese Rettung steht ihnen noch bevor, aber sie beten ihn schon dafür an. Aber so wie es oft im wahren Leben ist, wahrscheinlich auch in deinem Leben und in meinem Leben ganz sicher, in der Nachfolge zu Jesus scheint es manchmal so zu sein, dass es schwieriger wird, wenn wir ihm nachfolgen. Dass es nicht einfacher wird, sondern dass es schwieriger wird in unserem Leben. Und das zeigt uns der heutige Text. Lass uns also einmal abtauchen in diesen Text hinein. Wir werden ihn auch Stück für Stück heute lesen und zuerst die ersten 14 Verse und ich lade euch ein, mit zu lesen. Und danach gingen Mose und Aaron hinein und sprachen zum Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir ein Fest halten in der Wüste. Da sprach der Pharao: Wer ist der Herr, auf dessen Stimme ich hören soll, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht. Und auch werde ich Israel nicht ziehen lassen. Und sie sprachen, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Lass uns doch 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern, damit er uns nicht schlage mit der Pest oder mit dem Schwert. Der König von Ägypten sprach zu ihnen, warum, Mose und Aaron, wollt ihr das Volk von seinen Arbeiten abhalten? Geht an eure Lastarbeiten. Und der Pharao sprach, siehe, das Volk des Landes ist nun zahlreich und ihr wollt sie von ihren Lastarbeiten feiern lassen? Und der Pharao befahl an jenem Tag den Treibern des Volkes und seinen Vorstehern und sprach, ihr sollt nicht mehr wie früher dem Volk Stroh geben, um Ziegel zu streichen, sie sollen selbst hingehen und sich Stroh sammeln. Und die Anzahl Ziegel, die sie früher gemacht haben, sollt ihr ihnen auferlegen. Ihr sollt nichts daran mindern, denn sie sind träge. Darum schreien sie und sprechen, wir wollen hinziehen, wir wollen unserem Gott opfern. Schwer lastet der Dienst auf den Männern, damit dass sie damit zu schaffen haben und nicht auf die Worte des Truges achten. Und die Treiber des Volkes und seine Vorsteher gingen hinaus und redeten zum Volk und sprachen, so spricht der Pharao, ich werde euch kein Stroh geben. Geht ihr selbst hin, holt euch Stroh, wo ihr findet, doch an eurem Dienst wird nichts gemindert werden. Und das Volk zerstreute sich im ganzen Land Ägypten, um Stoppeln zu sammeln für Stroh. Und die Treiber drängten sie und sprachen, vollendet eure Arbeiten, das Tagewerk an seinem Tag wie früher, als Stroh da war. Und die Vorsteher der Kinder Israel und die Treiber des Pharaos, die er über sie gesetzt hatte, wurden geschlagen. Und man sagte, warum habt ihr euren Satz Ziegel sowohl gestern als auch heute nicht vollendet wie früher? Wir wollen zuerst sehen, ein Kampf um das Herz. Wir sehen hier, dass ein wirklicher Kampf in die Gänge geleitet wird und ein Kampf stattfindet. Und wir fragen uns zuerst, wer kämpft denn in dieser ganzen Geschichte? Wer kämpft denn in dieser ganzen Geschichte von diesem zweiten Buch Mose? Und das ist das Erste, dass wir uns fragen, wer kämpft hier eigentlich? Es sind verschiedene Personen, die verschiedene Positionen einnehmen und die erste ist Gott selbst. Wir sehen, Gott selbst ist derjenige, der bereit ist zu kämpfen. Mose geht zwar in diesem Auftrag Gottes zum Pharao hinein und er redet zu diesem Pharao, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, es sind die Worte Gottes. Gott nimmt dir diese Haltung ein, für sein Volk zu kämpfen. Gott stellt sich diesem Pharao entgegen und gebietet ihm, sein Volk ziehen zu lassen, damit sie ihm dienen. Und Gott ist dazu in der Lage. Und das wird auch an anderen Stellen deutlich. Sie sind ja auch mit angegeben. Einmal in Exodus 7, Vers 5, da heißt es, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israel aus ihrer Mitte herausführe. Aber auch in Kapitel 9, Vers 15, denn jetzt hätte ich meine Hand ausgestreckt und hätte dich und dein Volk mit der Pest geschlagen und du wärst vertilgt worden von der Erde. Aber eben deswegen habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Kraft zu zeigen, damit man meinen Namen verkündige auf der ganzen Erde. Es wird so deutlich, was Gott in dieser Erlösungsgeschichte vorhat. Er ist der Kämpfende. Er ist der Handelnde in dieser ganzen Geschichte. Er wird auf der einen Seite für Israel Erlösung und Rettung sein und auf der anderen Seite für Ägypten sichtbar zeigen, dass er allein der Herr ist und Ägypten wird untergehen darunter. Sie werden gedemütigt werden. Gott ist derjenige in dieser ganzen Erlösungsgeschichte, der kämpfen wird. Die zweite Partei, die kämpfen wird, ist der Pharao. Er wird sicher kämpfen. Er wird sich groß aufblasen und sich gegen Gott stellen. Und wenn wir diese einzelnen Aspekte unseres Textes heute etwas auf uns einwirken lassen, dann wird uns das sichtbar werden. In Vers 2, da fragt er, wer ist der Herr? Wer ist Gott, auf den ich hören sollte? Ich kenne ihn nicht. Ich werde dieses Volk nicht ziehen lassen. Wer sollte diesem mächtigsten Mann, dem Pharao, sagen, was er zu tun hatte? So etwas kennt er nicht, so etwas passiert ihm nicht. Er stellt hier nicht ehrlich die Frage, wer ist eigentlich Gott, kann ich den kennenlernen? Nein, er stellt nicht diese Frage, sondern er stellt eine trotzige Kriegserklärung gegen diesen Gott. Ganz sicher, egal wer dieser Gott zu sein scheint, ganz sicher werde ich dieses Volk nicht ziehen lassen. Und obwohl Gott auf diese Frage natürlich antworten wird, wer ist der Herr, wird es ungemütlich für diesen Pharao werden. Denn ab da kommt 15 Mal dieser Ausspruch, ich bin der Herr von Gott selbst in dieser Geschichte. Der Pharao, er sieht Mose und Aaron nicht als Gegenüber. Er redet von oben herab. Warum haltet ihr sie von euren Arbeiten, von den Arbeiten ab? Los jetzt, ran an die Arbeit. Er spielt seine Macht aus und es wird immer schwieriger für sie. Und er will ihnen eigentlich aufzeigen, ich bin hier der Gott in diesem Land. Das wird so deutlich an der Stelle, wo er verkündigen lässt, so spricht der Pharao. Es wird so deutlich, dass der Pharao Gott als Lügner darstellt. Und in Vers 9 sagt, die Israeliten sollen nicht abgehalten werden von ihrer Arbeit, damit sie nicht auf die Worte des Truges hören. Und damit meint er Gottes Worte. Was also hier so deutlich wird an dieser ganzen Erlösungsgeschichte von Israel in Ägypten ist, dass der Kampf, der sich hier zuspitzt, ein Kampf zwischen Gott und dem Pharao ist. Das sind die Parteien, die hier kämpfen. Gott und der Pharao sind also im Kern beide der Ansicht, dass Israel arbeiten und dienen muss. Die Frage ist nur für wen. Auf welcher Seite werden sie dienen und arbeiten? Das sind die zwei Herren, die zwei Heerführer dieses ganzen Krieges. Aber wer kämpft eigentlich nicht? Wer kämpft in dieser ganzen Geschichte nicht? Die Leute vom Pharao, sie kämpfen nicht. Weder die Sklaventreiber noch die Aufseher, diese ganze Befehlskette vom Pharao, sie kämpfen nicht. Sie tun einfach nur das, was ihr Herrscher und Tyrann ihnen sagt. Aber was noch sichtbar wird, weißt du, wer noch nicht kämpft? Das Volk Israel. Das Volk Israel kämpft auch nicht. Genauso wenig wie Mose und Aaron. Mose und Aaron, sie gehen zwar zum Pharao und sie übermitteln dem Pharao die Worte Gottes und scheinbar sind sie verwundert, dass er sagt, nein. Also fangen sie an, ihn etwas zu besänftigen und kommen nicht mehr mit einer Aufforderung, sondern mit einer Bitte. Sie bitten ihn dann, indem sie Gott als jemanden darstellen, der sie bestrafen würde, wenn sie nicht gehorsam sind. Und der Pharao, er ist so ein kluger Mann. Er lässt das Volk arbeiten ohne Stroh. Sie müssen selbst dafür sorgen, müssen aber die gleiche Anzahl an Ziegeln herstellen. Und worauf er damit abzielt, ist, dass das Volk sich gegen Mose und Aaron stellt. Und das gelingt ihm auch. Er lässt so richtig diesen Tyrann raushängen vor den Israeliten und sagt, faul, faul und träge seid ihr. Aber das Volk kämpft nicht. Das Volk tut nichts. Sie nehmen es einfach an. Sie tun gar nichts in dieser Hinsicht. Vielmehr offenbart dieser ganze Text, dass sie diesen Auswirkungen des ganzen Kampfes schutzlos ausgesetzt sind, zwischen einem Kampf, der zwischen Gott und dem Pharao stattfindet. Und was ist der Kampfpreis? Worum wird hier gekämpft in dieser ganzen Geschichte? Diese Frage ist etwas einfacher zu beantworten. Wenn Israel gefangen und gebunden an den Pharao selbst und an seine Herrschaft ist und er sie nicht gehen lassen will und Gott auf der anderen Seite derjenige ist, der dem Pharao gebietet, sie durch seine starke Hand letztendlich gehen lassen zu müssen, dann ist Israel der Kampfpreis. Dann ist Israel das, worum hier in dieser ganzen Geschichte gekämpft wird. Gott geht diesen ganzen Weg, wofür? Er geht diesen ganzen Weg für sein Volk. Er macht es für sie. Der Pharao wird gedemütigt, aber Israel wird zu Gottes Volk. Sie werden zu ihm gehören, sie werden für ihn und mit ihm leben und er wird bei ihnen sein. Er wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. Und schau mal, das ist das, was Gott auch heute noch genauso tut. Das ist das, was heute noch im Kern die gleiche Botschaft ist, an die auch wir glauben. Gott geht in diesen Kampf durch seinen Sohn Jesus Christus. Und er ist gekommen auf diese Welt, um gegen das Böse zu kämpfen. Gegen den Teufel und seine gefallene Welt und gegen unsere verdorbenen Herzen. Und er geht in diesen Kampf gegen diese Sünde. Um welchen Kampfpreis denn? Wofür tut er das Ganze denn? Für dein und mein Herz. Es hat sich nichts verändert. Das ist die Erlösungsgeschichte der Schrift. Gott ließ seinen Sohn auf diese Welt kommen. Er ließ ihn zerschlagen, er ließ ihn zu Tode foltern, er ließ seinen ganzen Zorn über ihn ausgießen, über deine und meine Sünde und sein kostbares Blut. Wofür vergossen? Für unser Herz. Es geht um diesen Kampf, um unser Herz. Du bist der Kampfpreis. Ich bin der Kampfpreis, genauso wie das Volk Israel damals. Und Gott bewirkt diesen ganzen Sieg über die Sünde, damit wir zu ihm kommen können, damit wir ihm dienen können. Das ist diese wundervolle Botschaft aus Gottes Wort. Aber Israel kämpft nicht. Sie kämpfen nicht. Um Israel wird gekämpft, aber sie selbst kämpfen nicht. Und genauso kam Jesus auf die Welt und die Menschen, die ihn sahen, sie haben nicht an ihn geglaubt, sie haben nicht um ihn gekämpft. Sie haben ihn im Stich gelassen. Sie haben ihn nicht gewollt, sie haben ihn abgelehnt. Aber Jesus kam trotzdem auf diese Welt, um Menschen aus ihrer Finsternis und ihrem Verlorensein, aus dem verlorenen Herzen hin zu Gott zu führen in sein Licht. Aber bevor das alles kommen kann, bevor das Volk zu Gott kommt und sich ihm ganz zur Verfügung stellt, muss es noch einmal schlimmer werden. Das passiert meistens dann, wenn um unser Herz gekämpft wird. Dann wird es erstmal noch schlimmer. Wenn das Böse und die Sünden in deinem Leben angegriffen werden von Gottes Licht und wenn Gottes Wort in dein Leben hineinspricht und du merkst, oh nein, die Dinge, die Gottes Wort in meinem Herzen gerade aufdeckt, die sind überhaupt nicht gut, dann geht der Kampf so richtig los in deinem Herzen. Und das Böse lässt sich nicht einfach so vertreiben. Alles wird erstmal schlimmer. Wenn du dich dann mit Gottes Wort beschäftigst und wenn du betest und wenn du dienst und wenn du über Gott nachdenkst, dann beginnen die wahren Kämpfe des Herzens. Dinge, die du gar nicht mehr auf dem Schirm hattest früher, sind auf einmal präsent. Genau. Dann wird es schlimmer, weil dein Herz in Gefahr ist. Aber Gott, ihm ist dieser Kampf wert. Gott geht in diesen Kampf um unsere Herzen hinein und kämpft, auch wenn wir es nicht tun. Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, dass wir den Auswirkungen unseres Herzens und unseres Lebens schutzlos ausgeliefert sind. Aber Gott, er ist derjenige, der im Hintergrund kämpft. Er ist derjenige, der diesen Plan für unser Leben hat und diesen Plan durchzieht. Und manchmal lässt Gott uns durch schlimmere Zeiten gehen. Und wir haben das Gefühl, Jesus nachzufolgen ist schwieriger, als ihm nicht nachzufolgen. Aber es muss so sein, damit wir ihn besser kennenlernen. Der Pharao fragt, wer ist der Herr? Gott wird sich noch als der Herr offenbaren, der die 10 Plagen über Ägypten bringen wird, der alle Erstgeburt in Ägypten töten wird, der das Meer teilen wird, in dem die ganzen Ägypter begraben werden. Er wird zeigen, wer er ist, ganz sicher, und alle werden wissen und sehen, wer er ist. Aber damit ein Mensch das sehen kann, muss er manchmal mehr durch Leid gehen. Und oft passiert es uns ähnlich, nicht wahr? Damit wir sehen können, damit wir erstmal an diesen Punkt geführt werden können, zu sehen, wie herrlich und heilig und großartig Gott ist, müssen wir durch Leiden hindurch, müssen wir durch Schweres hindurch, muss es Dinge in unserem Leben geben, die uns schwerfallen, das ist so. Jesus ging durch Leiden, durch die Leiden in die Herrlichkeit. Und oft bleibt denen, die ihn lieben, kein anderer Weg, als durch Leiden in diese Herrlichkeit gehen zu können. Es ist ein Irrtum. Es ist ein Irrtum, wenn du und ich glauben, nur weil Jesus gelitten hat und weil Jesus durch diese Pforten des Leidens gegangen ist und den Zorn Gottes getrunken hat, würden wir nie leiden müssen. Das ist ein Irrtum. Du leidest, um in die Herrlichkeit kommen zu dürfen. Der Unterschied ist, du musst nicht den Zorn Gottes dafür tragen, sondern durch dein Leiden hindurch begleitet dich seine Liebe und seine Fürsorge. Aber das ist das, was wir zuerst in diesem Text sehen. Es findet ein Kampf statt. Es findet ein Kampf statt um das Herz von Israel. Aber wir sehen auch weiter und möchten noch ein paar Verse lesen. Vers 15 bis 18. Da gingen die Vorsteher der Kinder Israel hinein und schrien zum Pharao und sprachen, warum tust du deinen Knechten so? Stroh wird deinen Knechten nicht gegeben und man sagt zu uns, macht Siegel und siehe, deine Knechte werden geschlagen und es ist die Schuld deines Volkes. Und er sprach, träge seid ihr, träge, darum sprecht ihr, wir wollen hinziehen und dem Herrn opfern und geht hin und arbeitet. Stroh wird euch nicht gegeben und das Maß Ziegel sollt ihr liefern. Okay, was wir hier sehen können, ist, dass sich das Herz offenbart. Das Herz, um das gekämpft wird, es offenbart sich hier an dieser Stelle. Zuerst erfahren wir von diesen Führern Israels, dass sie zum Pharao gehen und sich beim Pharao beschweren. Und jetzt müssen wir uns ganz genau diese Worte im Text nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Sie sagen, warum tust du deinen Knechten so? Und sie sagen, deine Knechte werden geschlagen. Also die Israeliten, das müssen wir einfach hier an dieser Stelle so festhalten, sie kommen nicht zu Gott mit ihrer Sorge. Sie kommen nicht zu Gott mit ihrer Not. Sie gehen zum Pharao. Das machen sie übrigens in diesem ganzen Prozess nicht, zu Gott damit zu kommen. Sie kommen mit ihrer Not und Sorge zum Pharao. Sie fliehen zu ihm. Und achte einmal darauf, wie in diesen wenigen Worten sie sich mehrfach, dreimal als Knechte des Pharaos bezeichnen. Sie sagen, Pharao, wir sind doch deine Knechte. Wir sind doch deine Diener. Wir arbeiten doch für dich. Warum behandelst du uns so schlecht? Die Sichtweise des Pharaos ist also was? Wir sind Diener und Knechte des Pharaos. Das zeigt ihre Identität in ihrem Herzen. Sie sehen sich selbst als Knechte und Diener des Pharaos selbst und das ganze dreimal. Nun in unserem Leben, in unserem Herzen funktioniert das so. wenn es schwierig wird im Leben, dann offenbart sich unser Herz, wo es steht und wozu es gehört. Es offenbart sich, wem es treu ergeben ist. Israel macht hier einen Standpunkt sicher: Wir gehören zum Pharao. Wir sind seine Knechte. Und ihnen ist wichtig, sonst würden sie mit ihrer Sorge nicht zu ihm kommen in diesem Gespräch. Ihnen ist wichtig, wie er über sie denkt und was er von ihnen hält. Sie wollen seine Gunst nicht verlieren, weil sie dadurch schlechter behandelt werden. Was offenbart sich also hier ganz genau? Es offenbart sich, dass das Volk Israel jetzt schon Götzendienst betreibt. Der Pharao ist immer noch ihr wahrer Gott und er ist enttäuscht von ihnen. Und sie kommen jetzt zu ihm und sagen: Unser Gott, Pharao, warum behandelst du uns so schlecht? Das ist die Identität des Volkes zu diesem Zeitpunkt. Es ist noch nicht Volk Gottes, es ist immer noch Volk des Pharaos. Und daraus resultiert eine Erkenntnis, die wir festhalten können: Götzendienst ist mehr, was du tust, als was du bist. Deine Identität ist zwar klar, aber es beschreibt viel mehr, was du denn eigentlich tust. Denn wir alle sind gefallene Wesen und seit dem Sündenfall ist es für uns unmöglich, das Gute zu tun. Wir werden geboren in eine sündige Welt mit einem verdorbenen Herzen und unser grundsätzliches Verlangen ist einfach, das Böse zu tun, das in unserem Herzen ist. Wir dienen immer dieser einen Sache. Und jetzt müssen wir ganz kurz hier erklären an dieser Stelle, dass der Text uns zwei Arten von Begriffe übermittelt. Einerseits: Der Pharao will, dass das Volk arbeitet oder dass das Volk dient. Und Gott will, dass sein Volk in der Wüste ihn anbetet und ihm dort dient. Und diese Worte, die wir in beiden Arten finden, dienen, arbeiten, Sklave, anbeten, wie auch immer, gehen alle auf das gleiche Wort zurück, gehen alle auf die gleiche Wortwurzel zurück. Wir dürfen also wissen, ob das Volk Israel Gott in der Wüste anbetet oder dem Pharao dient, beinhaltet dieselbe Tätigkeit, sich einer Sache hinzugeben, eine Sache zu tun. Das ist so, wie im Englischen dieses Wort Service eben dienen und arbeiten bedeuten kann, aber auch für Gottesdienst verwendet werden kann. Man könnte also die Worte, die der Pharao hier sagt oder die sie zum Pharao sagen, auch anders übersetzen mit den Worten: Pharao, wir sind doch deine Anbeter. Wir sind dir doch treu ergeben. Wir gehören doch zu dir. Wir haben uns dir doch hingegeben. Warum behandelst du uns jetzt so schlecht, wenn wir doch deine Diener sind? Das ist das, was sie hier eigentlich ausdrücken wollen. Und was sich in dem Herzen offenbart: Von Gott keine Rede, von Gott keine Spur in diesem ganzen Kontext. Was du und ich tun in unserem Leben, ist anbeten, ist dienen. Das ist das, was wir tun. Die Frage ist also nicht, ob du ein Anbeter bist. Du bist ein Anbeter. Die Frage ist: Was betest du an? Welcher Sache hast du dich hingegeben? Wem gehört dein Herz? Wen liebst du? Schauen, was sich hier so durchzieht, ist durch diesen ganzen Text hindurch: Ihre alte Identität wird sichtbar. Sie sind Diener und Anbeter des Pharaos und nicht Gottes. Und was schließlich als zweites offenbar wird: Sie beten nicht zu Gott. Sie beten zum Pharao. Sie bitten nicht Gott darum, dass ihr Leben wieder leichter wird. Sie bitten den Pharao darum, dass ihr Leben leichter wird. Und das offenbart so sehr dieses Gesicht von Götzendienst. Sie sind Götzendiener. Nicht erst später, als sie das goldene Kalb bauen, sind sie Götzendiener. Sie sind es jetzt schon. Später fallen sie nur zurück in ihre alten Sünden. Wir dienen und arbeiten und wir tun Dinge, sei es auf der Arbeit, sei es zu Hause, in Beziehungen, in der Gemeinde. Ich will nicht damit sagen, du verehrst automatisch deinen Chef, nur weil du für ihn arbeitest. Das ist möglich, aber ich habe es selten erlebt. Aber denk einmal etwas tiefer nach und reflektier dein Herz mit diesen Götzendienstfragen, die ich dir kurz stelle, mit den Dingen, die du tust in deinem Leben. Wem versuchst du zu gefallen? Wen versuchst du zu beeindrucken? Welche Anerkennung versuchst du zu bekommen? Welche Gunst oder welchen Respekt oder welche Anerkennung willst du in deinem Leben nicht verlieren? Welche Liebe oder welches Vertrauen versuchst du dir zu erarbeiten? Wen oder was fürchtest du, wenn du verlierst oder wenn du scheiterst? Wer oder was sollte nicht von deinem Versagen etwas mitbekommen? Für wessen Anerkennung würde es über Grenzen gehen, um jemanden oder etwas zu beeindrucken? Vielleicht eine kleine Lüge, vielleicht ein bisschen übertreiben oder ein bisschen untertreiben. Es kann deine Familie sein, deine Kollegen, Freunde. Es kann die Gemeinde sein, es können Dinge innerhalb des Dienstes sein, keine Frage. Letztendlich ist die Antwort, die du hinter diese Frage setzen wirst, auf wen oder was du vertraust, auf wen oder was du verlangst oder wen oder was du verehrst, zeigen, welche Götze dahinter steckt. Das zeigt, wem oder was du selbst treu ergeben bist, vor allem dann, wenn es schwierig in deinem Leben wird. Und hier zeigt sich dann der Götzendienst in seiner ganzen hässlichen Pracht. Und jetzt sag nicht, dass es dich nicht interessiert oder dass dich das Ganze nicht betrifft. Gerade in Zeiten der Not wird doch so oft sichtbar, und ich spreche das einfach mal im Kollektiv aus, dass unser Herz offenbart, dass Gott nicht automatisch die erste Adresse ist, wohin wir fliehen. Sind es nicht viel eher die Sorgen, die uns zerfressen? Es zeigt doch auf, dass Gott nicht automatisch derjenige ist, den wir nicht enttäuschen wollen. Sind es nicht viel mehr Menschen? Dass wir Gott nicht automatisch mehr fürchten als alle anderen Dinge in unserem Leben. Wenn es Menschen gibt, die unseren Lohn kürzen können oder uns das Leben noch viel schwerer machen können, als wir denken, Gott könnte es. Dass es Dinge in unserem Leben gibt, denen wir durchaus mehr treu ergeben sind, ohne aufhören, dieser Sache zu dienen oder gerade zu stehen, als Gott. Meistens sind das Dinge, für die wir nichts bekommen. Und jetzt schau das Volk Israel an und sag mir, wo ist ihr Glaube? Wo ist ihr Vertrauen? Wo ist ihre Anbetung, die sie kürzlich noch zu Gott hatten? Wo ist ihre Einheit? Wo ist ihr Zusammenhalt? Wo ist ihre Erfüllung darin, dass Gott sich ihrer angenommen hat? Alles weg. So will ich heute einen Grundsatz definieren über Götzendienst, den wir im Laufe dieser Predigtreihe der nächsten Jahre immer wieder aufgreifen werden. Diese Definition ist so: Du gibst deinem Götzen alles, aber er gibt dir gar nichts. Du gibst deinem Götzen alles, aber er gibt dir gar nichts. Du gibst dich ihm hin, du dienst ihm, du gibst ihm deine volle Aufmerksamkeit, du tust ständig Dinge für ihn, aber er gibt dir nichts. Du bekommst gar nichts für deine ganze Mühe und Arbeit ihm gegenüber. Und das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied zwischen einem toten Götzen, den wir nachlaufen, und Jesus selbst. Deinem Götzen gibst du alles und du gehst leer aus, weil er nichts für dich tut, aber Jesus, er gibt dir alles und du kannst ihm gar nichts geben und du wirst reich in ihm. Das ist der Unterschied. Und weißt du, was wir daraus lernen? Götzendienst ist so ziemlich die dümmste Sache, die wir tun können, und dennoch tun wir es ständig. Dennoch tun wir es ständig, Dingen nachzulaufen, Dingen zu vertrauen, in Dingen unsere Aufmerksamkeit zu sehen, die nicht Gott sind. Und das wird hier an diesem Volk Israel so sehr deutlich und schlägt deshalb eine Brücke in unser Herz hinein, weil das Volk Israel zum Pharao hingeht und sagt, wir sind doch deine Knechte und wir suchen deine Gunst. Und was sagt er? Nö, geht zurück an eure Arbeit. Es bleibt gleich hart für euch. Keine Erleichterung, keine Belohnung, nichts. Sie versprechen ihm nochmal ihre Liebe und ihre Zuneigung und sie gehen trotzdem wieder zurück an ihre gleich harte Arbeit und bekommen keinen Lohn dafür. Wenn wir von anderen Dingen unsere Anerkennung suchen als von Gott selbst, wenn es eine Sache gibt, von der wir mehr Erfüllung wünschen als von Gott selbst, ist das nur eine Offenbarung unseres Herzens, dass wir Götzendiener sind. Und sei darüber nicht schockiert. Das ist unsere DNA. Wir sind so. Wir sind so. Wir Menschen sind so. Wir tun diese Dinge. Das ist die Offenbarung von unserem Herzen, das nicht völlig Gott im Zentrum hat. Aber der Text geht noch weiter. Wir wollen ihn noch weiter lesen. Vers 19 bis 23. Da sahen die Vorsteher der Kinder Israel, dass es schlecht um sie bestellt war. Weil man sprach, ihr sollt nichts mindern an euren Ziegeln, das Tageswerk an seinem Tag. Und sie begegneten Mose und Aaron, die ihnen entgegentraten, als sie vom Pharao herauskamen. Und sie sprachen zu ihnen, der Herr sehe auf euch und richte euch. dass ihr unseren Geruch stinkend gemacht habt vor dem Pharao und vor seinen Knechten, sodass ihr ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Da wandte sich Mose zu dem Herrn und sprach: Herr, warum hast du so übel an diesem Volk gehandelt? Warum hast du mich gesandt? Denn seitdem ich zum Pharao hineingegangen bin, um in deinem Namen zu reden, hat er an diesem Volk böse gehandelt. Und du hast dein Volk durchaus nicht errettet. Nur nachdem wir die Offenbarung des Herzens gesehen haben, zeigt uns dieser Text hier die Auswirkungen aus all dem, was entsteht. Die Auswirkungen. Die Ältesten des Volkes haben jetzt ein großes Problem. Es wird nicht leichter. Es wird schwerer. Und es gibt kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr in die Anfangslage. Seitdem Gott also in ihr Leben gekommen ist, ist scheinbar alles schlimmer geworden. Und wir sehen zuerst an diesem Text die Aufseher von Israel, sie sind sauer. Sie kommen zu Mose und Aaron und sie wünschen ihnen das Gericht Gottes, weil sie was gemacht haben? Sie haben ihren Ruf vor dem Pharao zerstört. Es geht ihnen nicht mehr gut. Das Volk Israel ist nicht mehr bei den Knechten des Pharaos gut zu sprechen. Und sie geben ihnen die Schuld für all das, was passiert ist, was ihnen jetzt begegnet. Sie geben ihnen die Schuld dafür, dass ihre Umstände sich verändert haben, verschlechtert haben, obwohl sie eigentlich nicht davon hätten überrascht sein dürfen, weil Gott schon vorher übermittelt hat, er wird sie nicht gehen lassen. Aber sie sind sauer. Und sie geben Saures weiter. Nachdem Gott ihnen das Süße vorenthalten hat, daher auch der Titel, werden sie sauer. Sie meinten, alles wäre perfekt und alles würde wie am Schnürchen laufen, aber das tat es nicht und sie gaben jetzt dieses Saure frei in ihrem Leben, um es Gott zu zeigen. Es wird hier so gut sichtbar, was unser grundlegendes Problem ist, nicht wahr? Der Mensch, der will Gutes sehen. Der Mensch, der will Gutes erleben. Er möchte all das haben, das gut ist. Aber wenn es uns vorenthalten wird, wenn es uns weggenommen wird, wenn wir es nicht haben dürfen, dann neigen wir dazu, sauer zu werden. Eine Sache, die ich viel erlebt habe zu Hause unter meinen Kindern, beobachten konnte: wenn ihnen ein Spielzeug schon früh im Leben weggenommen wird, dann kann die Stimmung von höchst glücklich zu tief depressiv oder aggressiv innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde geschehen. Und wir lachen darüber und sagen: ja, kenne ich. Ich habe auch schon mal Kinder gesehen. Aber es ist nur ein Spiegelbild, das, was sie nach außen hin tun, das ist in uns drin. Wir haben nur zu viel Menschenfurcht, so zu reagieren, wenn uns Dinge weggenommen werden. Aber das ist doch das, was sich oft in unserem Herzen abspielt, Gott gegenüber, nicht wahr? So wie die Kinder an Halloween sagen: Süßes, sonst gibt's Saures. Und sie verstehen ja nicht, was sie damit sagen wollen oder sagen, tun oder wobei sie dort mitmachen. Ist es doch ähnlich in unserer Beziehung zu Gott, nicht wahr? Wir sagen: Gott, entweder du schenkst mir diese Süßigkeiten, die ich für mein Leben haben möchte, bildlich gesprochen natürlich, oder ich spiele dir einen Streich, der sauer wird. Und hier wird so sichtbar, das Volk Israel ist dem Pharao so ähnlich. Der Pharao, er sieht nicht ein, warum er das Volk ziehen lassen sollte, weil es sein Reich und er der König ist. Das Volk Israel sieht nicht ein, warum sie Gott vertrauen sollten, wenn er es doch schlimmer macht, wenn ihre Pläne nicht mit seinen Plänen übereinstimmen. Wir sehen aber auch Mose. Mose, er wendet sich zu Gott. Er geht ins Gespräch mit Gott und sagt: Gott, warum hast du es so schlecht gemacht? Gott, warum hast du so übel gehandelt? Man könnte das auch so übersetzen: Gott, warum bringst du Unglück? Oder sogar als direkte Aussage: Gott, du bringst Unglück. Mose selbst geht mit diesem ganzen Frust, den er hier auch abbekommt und selbst erlebt, zu Gott selbst und lädt all das vor Gott ab. Und er sagt: Gott, warum hast du all das getan? Er steht nicht mehr zu diesem Plan, sondern eine Frage treibt ihn umher. Warum ist alles schlimmer geworden? Warum hast du uns nicht erlöst? Warum hast du es nicht getan? Gott, es hat nicht funktioniert. Dein Plan hat nicht funktioniert. Es ist schlimmer. Und was tut er? Das ist das, was Menschen dann meistens tun. Warum hast du mich gesandt? Bin ich wirklich berufen? Naja, in den Zeiten, in denen alles gut läuft, zweifelt man niemals an seiner Berufung, niemals an den Wegen Gottes. Da ist immer alles toll, da ist schön. Aber dann, wenn es mal nicht mehr so läuft, mögen wir schon eher zweifeln. Mose hinterfragte seine Berufung. Gott, warum hast du mich gesandt, wenn es nicht funktioniert? Wo ist jetzt diese starke, mächtige Hand, die du uns versprochen hast? Aber an diesem Punkt können wir nochmal stehen bleiben. Was das Herz eigentlich darin zeigen will, ist, unser Herz hat diesen Grundsatz, geliebte Segnungen und gehasste Not. Das Herz sehnt sich doch nach den Segnungen Jesu, nicht wahr? Wenn du von Jesus gesegnet bist, von ihm geliebt bist, von ihm getragen bist und du alles von ihm bekommst, was du dir wünschst und sagst, ja, es ist so wundervoll, dann bist du ein leidenschaftlicher Christ. Dann lebst du leidenschaftlich in der Beziehung zu Jesus und genießt jeden Moment mit ihm. Dann kannst du sagen, ich bin ein wahrer Anbeter, ich liebe die Gemeinde, ich liebe den Gottesdienst, ich liebe es, meine stille Zeit zu machen. Dann ist alles wundervoll in deinem Leben. Aber wenn Gott dir diese Segnungen gerade wegnimmt und sie dir nicht gibt und dir Dinge wegnimmt, die völlig normal waren, deine Gesundheit, vielleicht Menschen in deinem Leben, Freunde, gute Beziehungen, Dienste, sonst auch etwas, Finanzen oder so, und du diese Segnungen nicht mehr hast, Schwierigkeiten kommen, dann klagst du Gott an und sagst, Gott, warum tust du mir das an? Warum nimmst du mir all die tollen Dinge weg in meinem Leben? Und fragst dich, Gott, bist du überhaupt da? Hast du mich überhaupt geliebt? Bist du überhaupt noch mein Gott? In solchen Zeiten findet sich dann diese Erkenntnis in unserem Herzen wieder, die sich darin befindet, auf einmal, wenn wir es so richtig auf den Punkt bringen müssen, erkennen wir, wir lieben die Segnungen von Jesus mehr als Jesus selbst. Wir lieben seine Segnungen, wir lieben, was Jesus für uns tut, aber ihn lieben wir nicht. Wir vertrauen ihm, wenn er uns all das gibt, was wir wollen und was wir brauchen. Und wenn das so ist, dann sind wir dort, wo Jesus ist. Wenn das so ist, dann folgen wir ihm nach, bis in den Tod hinein. Aber wenn es schwierig wird, dann fällt es uns doch schwer, ihm zu vertrauen, nicht wahr? Dann fühlen wir uns nicht mehr ganz so sicher, nicht mehr ganz so geborgen. Das ist ein Zeichen, dass unser Vertrauen oft auf Segnungen beschränkt ist, auf die Liebesbeweise Gottes und weniger auf ihn als Person. Das sind Auswirkungen eines Herzens, das sich immer wieder neu auf Götzen einlässt. Ein Herz, das umkämpft wird. Ein Herz, das sich auf beiden Seiten befindet. Und wir dürfen heute an dieser Predigt nicht an diesem Punkt stehen bleiben. Die Freiheit des Predigers ist der Kontext, der ist weit. Und wir wollen den Kapitel 6, Vers 1 noch mit hineinnehmen, um diesen vorausblickenden Sieg über das Herz zu sehen. Und hier lesen wir: Und der Herr sprach zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen soll er sie ziehen lassen. Und durch eine starke Hand gezwungen soll er sie aus seinem Land wegtreiben. Also, wie reagiert Gott hier auf dieses ganze Herz des Volkes, alles, was hier geschehen ist, wenn Gott nur annähernd so wäre wie du und ich? Oder ich spreche mal nur von mir. Wenn Gott nur annähernd so wäre wie ich und das Volk so zu mir kommen würde und ich das Herz sehen würde, würde ich sagen, wisst ihr was? Ich bin raus. Guckt doch selber, wie ihr klarkommt. Aber Gott ist nicht so. Ihm sei Dank dafür. Er ist nicht so. Selbst wenn wir uns götzendienerisch verhalten mögen, ihn anklagen, ihm die Schuld geben, während er uns doch in Liebe in unseren Schwierigkeiten begegnet, verändert sich Gottes Blick nicht. Verändert sich seine Gunst uns gegenüber nicht. Du kannst dir die Liebe Gottes nicht verdienen. Du kannst dir seine Gnade nicht verdienen, sie nicht erarbeiten. Sie ist einfach da. Obwohl das Volk sich gerade alle Mühe gibt, die Gnade Gottes von sich zu weisen, ihn wegzuschicken, ihm alle Schuld zu geben, ihn von sich wegzuschieben, funktioniert nicht. Du kannst dir die Gnade Gottes nicht erarbeiten, aber du kannst sie auch nicht wegwerfen. Sie ist einfach da. Er tut es einfach. Er ist einfach da. Obwohl sich das ganze Volk hier gerade so viel Mühe gibt und Mose selbst, Gott lässt nicht locker. Und seine heilsame Antwort enthält eigentlich drei Schritte. Zuerst sagt er, nun, es ist so, als ob Gott auf diesen Punkt gewartet hätte, sagt jetzt. Jetzt seid ihr bereit zu sehen. Jetzt sollt ihr schauen, was ich tun werde. Vorher war das Volk vielleicht noch gar nicht bereit, diese Herrlichkeit Gottes zu sehen. Würde der Pharao sie gleich ziehen lassen, hätten Mose und Aaron einfach der Auslöser dafür sein können, gute Führer dafür sein können. Jetzt wird alles schlimmer und das Volk wird immer mehr dahin gedrängt, dass sie erkennen müssen, wie aussichtslos ihre Lage ist und dass sie Gott vertrauen müssen, damit er sie retten kann. Und Gott macht es ihr klar, nun werde ich es tun. Nun seid ihr bereit, etwas zu sehen. Jetzt wird etwas passieren. Das Zweite in seiner Antwort ist, dass sie sehen sollen. Bemerkt, er sagt nicht, okay Mose, du musst jetzt das und das tun, damit alles wieder in Ordnung wird. Nein, er sagt, Mose, du musst es einfach sehen. Mose, du musst einfach schauen. Nicht handeln, nicht tun, nicht arbeiten, nicht schaffen, sondern Mose, schau einfach zu, was ich jetzt tun werde. Eine Sache, die du nicht schaffen kannst, eine Sache, die das Volk nicht schaffen kann. Schau einfach mal, wie ich aus diesem schlimmen, verzweifelten Weg etwas Großartiges schaffen werde. Und das Dritte ist, dass Gott ihm zeigt, der Pharao wird euch ziehen lassen. Das ist festgeschrieben. Er wird es nicht freiwillig machen, er wird den Kampf um euch und um euer Herz nicht freiwillig aufgeben, aber es wird hundertprozentig so sein. Ich werde es ihm zeigen. Ich werde meine starke Hand offenbaren. Und darin, liebe Geschwister, ist die Lösung für unser Problem. Unser eigenes Herz, und das offenbart dieser Text so wundervoll, zeigt sich immer wieder als schwach, zeigt sich immer wieder als Dinge nachlaufend, die nicht Gott sind, zeigt unsere Verzweiflung, unsere Schuld, unser Versagen. So sind wir Menschen. In uns ist nichts Lobenswertes, das Gott gefallen würde oder das wir Gott vorweisen könnten. Sobald die Dinge in unserem Leben nicht so laufen, kommen meistens diese Facetten aus uns heraus und wir kritisieren Gott, anstatt an ihm festzuhalten. Aber was müssen wir tun? Was müssen wir tun, wenn wir das in unserem Leben immer wieder neu erkennen? Du musst nicht besser werden. Du musst sehen. Du darfst dieses schwache Herz, dieses verzweifelte Herz, dieses Herz voller Sünde nehmen und an dieses Kreuz blicken. An diesen Ort des Sieges blicken. Es gibt keinen dunkleren, keinen schlimmeren, keinen hässlicheren Augenblick, als den Sohn Gottes an diesem Kreuz hängen zu sehen, der dort wegen uns hängt. Der sich dort hat aufhängen lassen. Der die Entscheidung getroffen hat, freiwillig dort für uns zu sterben. Obwohl wir geklagt, obwohl wir gezweifelt, obwohl wir verurteilt haben, obwohl wir anderen Götzen nachgelaufen sind. Das ist der Ort, an den wir blicken müssen. Das ist der Ort, an den wir betrachten dürfen, wie Gott den vollkommenen Sieg errungen hat. Das ist der Ort, an den wir kommen müssen, um Ruhe zu bekommen über unser Herz, wenn wir wieder neu gemerkt haben, dass unsere Liebe mehr den Segnungen als der Person Jesu gehören. Und wir sehen, und das wird dann ganz klar, diese Grundlage wieder neu, Jesus ging durch diese Leiden in die Herrlichkeit hinein. Und wenn wir ihm folgen, dann gehen wir einen ähnlichen Weg. Aber dieser Weg geht nur durch das Kreuz. Und egal, wo sich dein eigenes Herz heute befindet, ob du Jesus kennst oder nicht, ob deine Schuld dir vergeben ist oder nicht, ob du ein Nachfolger bist oder nicht, egal, wo sich dein Herz heute befindet, ich will dir sagen, ohne Jesus, ohne die Person Jesus, kommst du keinen Schritt voran, keinen einzigen. An diesen Punkten offenbart sich dann neu unser Herz. Du brauchst nicht die Segnungen Jesu, um ihm zu vertrauen. Du brauchst nicht gute Zeiten, um zu lernen, aus seiner Hand zu leben. Du brauchst ihn als Person. Du brauchst nicht in erster Linie das, was Jesus tut. Du brauchst ihn in deinem Leben, in deinem Herzen, den Blick auf ihn. Du brauchst diesen wahren Glauben, dieses wahre Vertrauen aus deinem Herzen heraus zu ihm als Person, wer er ist und wer er für dich sein will. Trotz deiner Schwierigkeit, deiner Not, deiner Schwäche. Du brauchst ihn als Person, damit er dich rettet, damit er dich führt, damit er dich leitet. Du vertraust nicht einzelnen Dingen, einzelnen Facetten dieses Weges, sondern du vertraust ihm als Person. Dieser Sieg über unser Herz, dieser Kampf, Gott hat diesen Sieg auf Golgatha vollbracht. Ich will uns heute ermutigen. Ich will uns ermutigen, unser Herz heute zu nehmen. Und unser Herz neu auf diesen Siegesplatz am Kreuz auszurichten. Dass Gott unser Herz neu füllt mit dieser wundervollen Botschaft und uns zeigt, es ist sein Sieg, es ist sein Wirken. Mögen wir heute in Dankbarkeit, in Glauben und in Liebe darauf reagieren. Amen. Lasst uns noch aufstehen und wer beten möchte, darf es jetzt auch gerne tun. Herr, wir danken dir für den Sieg, den du schenkst. Danken dir, dass du uns immer wieder neu durch dein Wort ansprichst und uns zeigst, wo wir stehen. Wir möchten heute für jedes Herz beten, das hier ist, dass es neu auf dich ausgerichtet werden kann. Dass die Antworten auf all die Fragen, die da sind, durch deine liebevolle Hand, Herr, Antwort bekommen, weil sie nur in dir zu beantworten sind. Und wir möchten dich bitten, dass du dich über all dem erhebst und über allem in unserem Leben, in unserer Gemeinde verherrlicht wirst. Amen.